Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Und heute haben wir uns einen etwas traurigen Anlass genommen, einen sehr schönen Film zu gucken.
Wo ist der traurige Anlass?
Habe ich dir doch erzählt, letzte Woche ist Wolfgang Petersen gestorben, der Regisseur des Films, den wir heute gucken, nämlich Die unendliche Geschichte.
Ja, und also wir haben mal wieder das Neueste vom Neuesten ausgegraben und keine Kosten und Mühen gescheut, euch in komplett einen Film, den ihr noch nie gesehen habt oder von gehört habt, rauszuholen.
Wir haben den hier schon so oft erwähnt und irgendwann war nur eine Frage der Zeit, bis ich auch mal unbedingt über die unendliche Geschichte reden will. Ich weiß außerdem gar nicht, ob der noch so komplett auf dem Schirm ist.
Meinst du nicht?
Ich weiß nicht, ob den viele Kinder heute kennen.
Es ist schwierig, weil ich glaube, wir Jahrgang 87, aus dem wir kommen, plus minus 5 bis 10 Jahre, haben das definitiv alle gesehen, gefühlt. Aber...
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube nämlich mit den minus 10 Jahren könntest du schon falsch liegen. Die haben den vielleicht im Kino schon gesehen, aber bei uns lief der dann so in der Fernsehauswertung, deswegen haben wir den viel gesehen. Der Film ist ja von 84.
Ja.
Ich habe den wirklich oft als Kind gesehen.
Ja, ich nicht. Ich habe den, glaube ich, einmal halb als Kind gesehen. Da lief der, glaube ich, schon einfach an. Und mein Vater hat mir erzählt, was am Anfang passiert oder sowas. Und dann habe ich den jetzt noch einmal mit dir gesehen und jetzt halt noch einmal. Das war's. Ich habe eher einen Erwachsenenblick auf den Film, glaube ich.
Das ist ja vielleicht aber dann auch gar nicht uninteressant. Aber guck mal, dann geht das ja bestimmt gar nicht so super wenigen wie dir, könnte ich mir auch vorstellen. Das ist schon ein Kultfilm, aber ich glaube, das ist jetzt nicht Ariel die Meerjungfrau, weißt du?
Ja, die Realfilme waren zu dem Zeitpunkt gar nicht, also man hat doch den Kindern eher Disney vorgesetzt.
In die unendliche Geschichte geht es erstmal um einen jungen Mann namens Bastian, der...
Oh bitte, du fängst jetzt an schon junge Männer zu nennen. Das darfst du nicht tun. Das machen nur sehr alte Leute.
Aber es ist ja gerade in dem Fall gar nicht uninteressant. Das war schon mit Absicht.
Wieso wird das da so gesagt, junger Mann?
Nein, aber er ist doch... Sein Vater ermahnt ihn doch, dass er bitte erwachsener sich verhalten soll und nicht mehr so... Dass er diese ganzen kindlichen Geschichten abwerfen soll und sich endlich mal erwachsen verhalten soll, aufhören soll, Einhörner in sein Mathebuch zu malen und so weiter. Er soll doch ein junger Mann eher sein.
Er ist aber immer noch ein Grundschüler, oder? In einem ähnlichen Alter, vielleicht gerade so weiterführende Schule.
Ja, vielleicht so 5., 6. Klasse. Ja. Genau, und wir erfahren auch, dass seine Mutter gestorben ist und sein Vater alleinerziehend ist. Aber er soll jetzt auch endlich mal nicht ständig so traurig darüber sein und mal mit beiden Beinen auf den Boden widerstehen. Und außerdem ist er nicht der beliebteste Junge der Schule, weil wir sehen ihn auf dem Schulweg, wie er von 3 Jungs geärgert wird und sich dann nach einigen Jagden in ein Buchantiquariat flüchtet, das Karl Koriander gehört. Ich weiß gar nicht, ob es im Film so vorkommt. Ich weiß das aber aus den Büchern, weil ich das einfach so einen witzigen Namen finde. der ihn auch erstmal loswerden will. Er mag keine Kinder und Kinder von heutzutage würden sicher eh nicht mehr für Bücher interessieren und bla bla bla. Und er liest gerade aber ein sehr interessantes Buch, nämlich Die unendliche Geschichte. Und da Bastian aber sehr wohl an Büchern interessiert ist und der ihm auch noch sagt, das ist nichts für dich, das ist ein Buch, da bist du quasi nicht nur, solange du das Buch liest, Teil der Geschichte, du bist wirklich Teil der Geschichte. Und deswegen klaut sich Bastian dieses Buch, aber schreibt einen Zettel, dass er es auch wirklich ganz bald wieder zurückbringt.
Ich glaube, so explizit sagt er das gar nicht. Er sagt nur irgendwie sowas wie, dass es gefährlich sein kann, das Buch zu lesen. Weil es mehr ist als normales Buch.
Genau, aber er sagt ja so, kennst du das, wenn du mal Captain Nemo warst und dann warst du an Bord des U-Bootes, wenn der Kraken sich um die Nautilus geschlungen hat. Und dann sagt er, das ist viel realer.
Genau, aber er lässt aus, dass man wirklich Teil der Geschichte wird.
Ja, aber es ist schon angedeutet.
Das stimmt, aber ich finde es schon wichtig, dass er das eben auch nicht sagt.
Dann geht Bastian auf jeden Fall in die Schule, er ist wieder mal zu spät, sieht, dass ein Mathe-Test ist und schleicht sich dann auf den Dachboden der Schule, wo er anfängt, das Buch zu lesen. Und jetzt sind wir eigentlich erst im eigentlichen Film, denn wir sind in Phantasien, einer großen Fantasiewelt und wir sehen, wie sich drei Fantasiewesen, ein Steinbeißer, ein Nachtalb und er wird später einfach Winzling genannt, mit einer Rennschnecke, treffen, weil sie alle aus den verschiedensten Regionen Phantasiens kommen, wo das Nichts kommt und anfängt, ihre Welt ins Nichts zu stürzen. Und sie wollen ins Zentrum von Phantasien, zum Elfenbeinturm, um der kindlichen Kaiserin Bescheid zu sagen, dass sie was tun soll. Da sind wir dann auch als nächstes bei einer großen Sitzung, bei der wir aber erfahren, dass die kindliche Kaiserin sehr krank ist. Man weiß nicht genau was, aber die Krankheit hat auf jeden Fall auch mit dem Nichts zu tun. Und der Einzige, der losziehen kann, um eine Medizin zu finden, ist der große Krieger Atreyu von den Grasleuten in den Graslanden. Dann kommt Atreyu, aber es kommt ein kleiner Junge rein mit einem Bogen und alle sagen, wer bist du? Wir wollten Atreyu, den Krieger, nicht Atreyu, das Kind. Aber er ist Atreyu, der Krieger. Und er wird dann doch beauftragt, eben das Heilmittel zu finden. Reitet durch ganz Phantasien an die verschiedensten Orte, wird von einem Wolfwesen namens Gnork verfolgt, trifft eine riesige Schildkröte, findet einen Glücksdrachen, muss schwierige Prüfungen überwinden, einfach nur, um ganz zum Schluss rauszufinden, dass alles, was er gemacht hat, im Prinzip eigentlich für die Katz war. Denn als er ganz zum Schluss in den Trümmern Phantasiens und wo nur noch der Elfenbeinturm steht, zur kindlichen Kaiserin ins Gemach kommt, lernt er, dass seine eigentliche Aufgabe war, den Menschenjungen nach Phantasien zu bringen, damit der mit seiner Fantasie Phantasien rettet, indem er der kindlichen Kaiserin einen Namen gibt.
Also der das Buch liest. Das heißt, genau. der in der Rahmengeschichte, nicht in der Binnengeschichte ist.
Genau, der dann auch direkt angesprochen wird von der kindlichen Kaiserin. Dann gibt Bastian der Kaiserin einen Namen, nämlich, ich glaube, Mondenkind, aber ich verstehe es nie ganz. Und leider ist im Moment unser Internet im Hause weg, deswegen konnte ich es auch nicht nachrecherchieren, leider. Aber es ist auch, spielt keine große Rolle. Ich habe es auch als Kind nie verstanden. Es hat mich irgendwann mal interessiert und ich habe es nachgeguckt und ich meine, es ist Mondenkind.
Was habe ich denn noch verstanden? Das fand ich lustiger. Habe ich jetzt auch schon wieder vergessen.
Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, als er das tut, ist noch ein einziges Sandkorn von Phantasien übrig. Dann sagt Bastian, ja, dann habe ich ja versagt. Dann war alles für die Katz. Aber die kindliche Kaiserin sagt ihm, nein, du kannst Phantasien neu aufbauen mit deiner Fantasie und deinen Wünschen. Und das passiert dann auch. Er baut Phantasien wieder auf. Und alle Leute, die unterwegs bei den Abenteuern Atreyus, die wir sterben haben sehen teilweise, man muss es jetzt ja gar nicht beschönigen, die sind auch wieder da. Und dann ist der Film zu Ende.
Ich habe den Film ja nicht ganz so häufig gesehen wie du. Ich war ein bisschen davon überrascht, das ist ja ein Fantasy-Film und man geht davon aus, dass die so ein bisschen zeitlos sind. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist.
Ja.
Und dann war der Anfang und die Zwischensequenzen auf einmal hart 80er. Und das fand ich sehr lustig. Also zwei Sachen haben mir besonders gut 80er Jahre gefallen. Das ist zum einen die Lehrerin von Bastian.
Bastian. Bastian Balthasar Buchsbaum.
Natürlich. Und Karl Koriander, oder wie ist er? Gut. Die Lehrerin von Bastian ruft zu Hause bei ihm an, weil sie sich Sorgen macht. Und der Grund ist ungelogen, weil der Pferde in sein Matheheft zeichnet.
Einhörner.
Ja, aber das korrigiert er ja nur. Die Lehrerin hat ja anscheinend Pferde gesehen.
Ja, stimmt.
Und ich finde das den witzigsten Grund. Und es zeigt auch einfach, in den 80ern war anscheinend, also erstens merkwürdig, was in den 80ern schon als Alarmsignal gewertet wurde. Aber anscheinend hatten die Lehrerinnen in den 80ern auch nicht genug zu tun. Sorry. Aber wenn das eine Sache ist, weswegen du zu Hause anrufst, dann hast du einfach zu wenig Arbeit. Keine Ahnung. Das fand ich sehr witzig.
Ist ja aus dem Blickwinkel eines Kindes und ich denke, es soll eher erzählt werden, dass Bastian sich davor fürchtet, dass er dafür zu Hause Ärger kriegt, oder?
Nee, das spricht ja der Vater an.
Ja, passiert ja auch wirklich okay, aber...
Genau. Aber ich fand es einfach nur einen lustigen Fakt und meine zweite liebste 80er-Jahre-Stelle ist auf jeden Fall, wenn die Bullies, also das sind so drei Bullies, die laufen hinter ihm her, deswegen verirrt er sich ja in diesem Buchladen, wo er das Buch findet. Und wenn die Bullies zu ihm hingehen, ist der erste Satz, den sie sagen, na du Flasche, rück mal Cash rüber, wir sind blank. Und das finde ich so richtig schön, wie man auch übersetzt hat und in den 80ern gedacht hat, dass das Jugendliche oder Teenager sprechen.
Das muss ich tatsächlich sagen. Die Realszenen, halt die nicht in Fantasien spielen, die sind gerade die mit den Kindern sehr bemüht, jugendlich cool und es funktioniert echt gar nicht gut. Nee. Aber es spielt echt so wenig eine Rolle, dass ich das dem Film gar nicht böse ankreiden will.
Aber dann bringe ich direkt eine sehr große Kritik von mir. Ist mehr im Witz gemeint, jetzt ehrlich gesagt, aber weil es gerade zu dieser Anfangsszene passt, mir ist einfach übel geworden, direkt am Anfang des Films, weil der Vater geht los, spricht mit Bastian und nonchalant macht er sich währenddessen erst O-Saft in einen Mixer und man ahnt noch nichts Böses, weil O-Saft in einem Mixer, da kann ja noch alles kommen. Nein, als nächstes haut er da ein Ei rein, mixt das Ganze ordentlich durch und trinkt das dann roh.
Ich glaube, das war einfach so ein, ich weiß gar nicht, ob das in der Realität Leute gemacht haben, aber ich glaube, das war doch so ein harte und erfolgreiche Leute-Klischee. Rocky ist ja auch in Rocky 1. Ja,
für Sportler, aber doch.
Ja, aber der soll ja so, und der trägt ja auch schon morgens beim Frühstück, er kommt ja direkt mit Schlips und Anzug an den Frühstückstisch. Der soll ja auf jeden Fall in irgendeiner Form ein erfolgreicher Geschäftsmann sein. Ja. Der möchte ja auch nicht, dass sein 13-jähriger Junge so ein Hans Kuck in die Luft ist und Pferde in sein Matheheft malt. Und deine Mutter ist gestorben, aber jetzt komm auch mal wieder langsam zurecht.
Jetzt reicht's auch mal langsam. Naja, direkt die Warnung, genau, wir haben wieder ein totes Elternteil. Das ist Hollywood, was sollen wir machen?
Aber ich glaube, das ist auch im Originalbuch so.
Es ist einfach zum Geschichtenerzählen. Einfach, also damit werden Charaktere erzählt. Mit toten Eltern. So hart das ist.
Ja, traurigerweise.
Ja. Ja, aber diese ganzen Rahmensachen, die sind schon ein bisschen funny insgesamt.
Zu dem Klischee muss ich aber ja mal sagen, das ist ja so ein Klischee, das stößt dir irgendwann auf, wenn du so, älterer Jugendlicher wirst und dir langsam denkst, was ist da eigentlich los? Das ist mir als Kind nicht mal aufgefallen, dass das alles Waisenkinder sind. Da habe ich ja auch nie nur einen Gedanken drüber. Wenn, solange das nicht die Momente sind, wo du die Kinder aktiv sterben siehst, wie in König der Löwen oder Bambi, dann haben die halt nur einen Elternteil. Du denkst ja nicht drüber nach, keine Ahnung, das andere Elternteil ist bestimmt ganz grausam an einer langen, schlimmen Krankheit gestorben. Ja, der hat halt nur einen Vater, fertig.
Ich muss auch dazu sagen, ich in meinem privaten Umfeld kannte auch viele Halbwaisen. Es ist jetzt nicht so, als ob das nicht passieren würde, aber es wird halt für Storytelling benutzt und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber du hast schon recht, das hat man als Kind nicht mitbekommen. Das ist eine Sache, die man jetzt eher sieht.
Es ist halt so ein erzählerischer Abkürzung, ne?
Genau.
Ich finde es keine besonders schlimme, weil, also ich habe das Buch, die menschliche Geschichte, mal gelesen und das ist ja auch ein ganz schöner Schinken und die versuchen den hier in 100 Minuten zu pressen, was meiner Meinung nach gut genug gelingt. Ich weiß, Fans des Buches hassen den Film auch sehr, aber die können gehen, bitte. Ich liebe den Film, ich habe den auch zuerst gesehen, bevor ich das Buch gelesen habe. Ihr könnt mir das nicht nehmen, ist mir egal.
Ich finde übrigens, die 80er-Jahren-Rahmenstory ist wesentlich schlechter gealtert als die Binnengeschichte, um die es ja eigentlich im Film geht.
Mit weil Fantasia. Die ist immer noch, die Sets sehen immer noch so gut aus. Und das ganze Design von, auch wie die Kreaturen aussehen, allein wie Atreyu, unsere Hauptfigur, aussieht. Wobei, das ist ja auch lustig, ich dachte die ganze Zeit, Michael Ende, der eigentliche Autor des Buches, fantasielos, jetzt ist es wieder, dann ist es wieder ein Native American Kind, bla bla bla, weil das passiert ja gar nicht. Das ist ja einfach, der ist ja von den Grasleuten. Er wird ja nicht einmal, ich habe immer gedacht, Atreyu ist ein, und dann benutzen die das I-Wort, das wir nicht mehr benutzen. Ja. Aber ist er gar nicht.
Das kommt aus dem Gräsern Meer, heißt die Gegend übrigens, wo er herkommt. Aber Grasleute.
Die sagen am Anfang Atreyu von den Grasleuten.
Ah, okay, einmal. Der sagt auch irgendwann vom Gräsern Meer, wahrscheinlich
viel beides. Das stimmt, du hast recht.
Mhm. Oh. Das wäre übrigens mein Hauptlob an den Film, wäre, dass wir endlich mal andere Fantasy sehen, als wir sie von Tolkien kennen.
Ja. Also, und auch tatsächlich muss man ja sagen, dass der Junge, den die besetzt haben für Atreyu, was ja die eigentliche Hauptrolle ist, Bastian ist schon leider nicht die Hauptrolle, dass die Hauptrolle des Films einfach nicht weiß ist. In einem 80er-Jahre-Fantasy-Film, der auf einem deutschen Fantasy-Roman beruht,
Hast du das nachgeguckt? Weil ich wüsste das jetzt nicht.
Ich meine, dass ich das mal irgendwo gelesen habe.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall super cool. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen die Fantasy loben, weil du hast nämlich schon erzählt, dass es zum Beispiel dann halt ganz neue Fantasy-Wesen gibt, wie den Felsenbeißer oder die Nachtalben oder sonst irgendwas. Wobei die Nachtalben mich schon an dieses Bild erinnert haben von Füßli, ist das, glaube ich?
Ja.
Der hatte doch quasi das gleiche Make-up wie der Nachtalb, der
auf dem nicht wirklich
sitzt. Und aber allein sowas wie die Rennschnecke, das ist halt witzig. Ich meine, die liegt ja zwar nah, aber nicht nah genug, als dass man das nicht gönnen würde.
Das Reittier vom Nachtalb ist ja auch eine Fledermaus und die Fledermaus, die hat ja einfach Schlafkrankheit. Die pennt ja immer sogar beim Fliegen ein. Ja. Das ist ja auch eine fantastisch lustige Idee. Und die hätte ich noch nie irgendwo sonst gesehen.
Genau.
Also da sind schon sehr viele, sehr originelle Fantasy-Ideen drin.
Eben, und ich finde das Coole in dem Film, und wahrscheinlich ist es in dem Buch noch viel krasser, ist, dass dahinter noch eine sehr viel größere Welt angedeutet wird.
Ja.
Also allein, wenn wir schon sowas sagen wie, das ist jemand aus den Graslanden. Und wenn wir dann bei der kindlichen Kaiserin im Palast Elfenbeinturm sind, wo sie jetzt nicht anwesend ist, aber das ist ja egal, sehen wir super viele, auch nur von ein bisschen so hinten im Hintergrund stehende Spezies. Und die sahen für mich fast alle aus, wie einfach aus einem Bosch-Gemälde rausgeklaut. Das war ja ganz großartig.
Wirklich, die sind so cool gemacht. Da sind Leute, die haben ganz komische Schnabelköpfe. Da sind Leute, die haben riesige Köpfe, Fischmenschen.
Ja.
Aber das klingt jetzt alles so, ja, das habe ich ja schon 100-mal gesehen, aber wenn du genau hinguckst, nee, nicht so.
Nee,
das
genau.
Das ist irgendwie, ja, das sind halt Vogelwesen, aber so designt wurden die noch nicht vorher von Leuten. Und das sind ja tatsächlich, die sind ja nicht per Computer gemacht, da hat ja tatsächlich ein Kostümbildner diese Sachen gebaut.
Und ich finde, dadurch sind die nicht so glatt. Wenn man heute verschiedene also CGI-Wesen sind das ja dann häufig, dann hat man das Gefühl so, ja, okay, da hat sich jemand was ausgedacht, weil die sehen alle ganz unterschiedlich aus. Also der hat den Körper und der hat das und sowas. Aber die sind irgendwie haptisch sehr gleich, weil das ja alles CGI ist. Und deswegen ist das meistens ja von den gleichen CGI-Teams gemacht und dann sieht das halt grob alles gleich aus. Ich weiß nicht, wenn, keine Ahnung, bei Pixar die Monster in der Monsterakademie, die sehen alle anders aus, auch wirklich fantasievoll anders, aber trotzdem haben sie etwas Gleiches. Und das haben diese Wesen in dem Elfenbeinturm eben nicht, dadurch, dass das halt durch Kostüme ganz verschiedene Stoffe sind, die benutzt wurden und verschiedene Materialien und Größen und so weiter und der Schatten anders drauf fällt. Und das ist super cool.
Ja.
Obwohl die nur so, die spielen wirklich kaum eine Rolle. Also wir werden nur kurz gezeigt,
Minuten. Wir sehen ja keinen dieser Wesen nochmal außerhalb dieser Konferenz, die da stattfindet, nochmal wieder.
Ja. Und das ist, das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Ja, sowieso auch, dass hier die drei, die wir am Anfang genannt haben, der Steinbeißer, der Winzling und der Nachtalb, im Prinzip sind die ja nur dafür da, uns einmal zum Elfenbeinturm zu bringen. Wir sehen den Felsenbeißer später nochmal wieder und ganz zum Schluss sehen wir auch, dass die anderen beiden, die nämlich vom Nichts geholt wurden, dass sie wieder da sind. Aber das sind ja auch so aufwendige Kostüme, die haben. Diese Rennschnecke, das muss wirklich, ich weiß gar nicht, wie die zur Bewegung gebracht haben, aber die bewegt sich ja wirklich schnell.
Ja.
Und das für wie viele Minuten kommen die vor? 5 vielleicht, wenn es hochkommt?
Und du hast gerade schon die Setpieces angesprochen. Ich habe, glaube ich, irgendwo mal gesehen oder gelesen oder sonst irgendwas, dass das wirklich Studiobauten sind. Also jedes einzelne davon. Und die sehen gewaltig aus zum Teil. Das sind auch riesige Studios dann unter Wasser und Moor und sonst was Schlamm gesetzt worden. Also dieses Moor ist wirklich ein Studiobau.
Ja.
Das ist halt heftig. Und die Sachen sind dann häufig klar Kostüme, aber die Rennschnecke oder Fuhu, das sind ja auch so, wie heißen die, Animatronics?
Ja.
Ja. Und klar, das sieht heute aus wie der Ride durch Phantasialand. Das ist schon klar, aber das ist ja insgesamt trotzdem noch sehr gut gealtert.
Ich muss jetzt sagen, bei Fuhu, dem Glücksdrachen, da habe ich später nochmal drauf geachtet, der ist ja mehr so wie chinesische Drachen gemacht sind. Der hat keine Flügel und der hat Fell. Und der hat ja mehr so fast wie ein Hundekopf.
Ja.
Und ich habe versucht darauf zu achten, ob ich finde, dass die Animatronics zu hölzern sind und mich nicht mehr abholen. Ich finde, durch die Synchro, die wirklich gut gemacht ist, rettet es total raus. Die füllt das so sehr mit Leben, dass klar, das Zwinkern von dem und dass er die Augenbrauen immer so bemerkt, da merkst du, dass das sind nicht immer flüssige Bewegungen, das steuert jemand. Aber wenn man den von hinten mit so einer Seele füllt durch so eine Stimme, dann funktioniert es trotzdem. Dann funktioniert die Illusion.
Was gar nicht funktioniert, vielleicht sind die Flugszenen. Also die Flugszenen. Ja,
die sind halt vom Greenscreen.
Genau, die Flugszenen, wenn man Atreyu oder Bastian auf ihm fliegen sieht, ist auch okay, wenn man jetzt in der Nahe gemacht wird. Aber wenn der Ganze gezeigt wird, der ganze Drache, ich weiß nicht, was die da genommen haben, aber nichts, was sich richtig organisch bewegt. Das ist wirklich ein bisschen traurig. Aber die haben ganz viele andere Sachen, zum Beispiel das Spiel mit Perspektive und was sehr gut funktioniert, weil ich glaube zum Beispiel im Felsenbeißer, der ist irgendwie wie hoch ist der? Wie zwei Häuser gefühlt. Ja. Oder ein großes Haus halt, einfach Mehrfamilienhaus.
Also wir sehen Atreyu und Atreyu ist auch ein 12-jähriger Junge wahrscheinlich. Sehen wir zum Schluss einmal vorm Felsenbeißer stehen und er ist kleiner als sein Fuß.
Genau. Da ist es, glaube ich, trotzdem einfach ein Kostüm mit einem Menschen drin.
Ja.
Und das haben die wahnsinnig gut gemacht. Also das ist, glaube ich, auch eine Mischung aus manchmal der Fuß ist dann da wahrscheinlich nochmal hingestellt worden und dann wieder Greenscreen oder sonst irgendwas. Aber das ist cool. Das funktioniert.
Es gibt ja noch zwei andere so große Wesen, die auch quasi mit Puppen gemacht sind. Einmal den Gnork, den bösen Wolf, das Wesen der Finsternis, das Atreyu auf seiner Reise verfolgt.
Den ich übrigens am schlechtesten von allen finde,
ja.
Optisch.
Und die Schildkröte, die uralte Morla. Ja, die
ist fantastisch.
Und die sind auch alle top gemacht. Aber ich finde, der Gnork funktioniert trotzdem, weil in der Szene, wo der als erstes Mal vorkommt, da sehen wir erst nur die Augen, der hat grün leuchtende Augen. Dann schlägt ein Blitz ein, wir sehen die Zähne noch dazu. Und dann sehen wir nur, wie er rausspringt so an der Kamera vorbei. Und viel zu schnell, dass wir irgendwas erkennen können, weil es auch dunkel ist. Und ab dann ist auch egal, wie der aussieht. Ab dann hast du Angst vor dem, wenn du neun bist. Der Effekt ist einfach gut gemacht. Ich glaube, die wussten, dafür, dass der wirklich gruselig ist, dafür bewegt er sich zu langsam. Mhm. Und dafür ist einfach insgesamt die Animatronics nicht flüssig genug. Aber wenn wir das gut in Szene setzen, dann funktioniert es. Und das wollte ich noch zu den Flugszenen sagen, da denke ich dasselbe. Ja, das ist vor Greenscreen, das ist so ein bisschen wie die alten Superman-Filme, die ja damals auch nicht alt waren, aber dass die deswegen funktionieren, genau weswegen die Superman-Filme funktionieren, die Flugszenen funktionieren, wegen der Musik. Weil die Musik in der Flugszene, die ist so verdammt gut,
Das ist das Theme, ne?
Genau, dieses super Thema, das dann so ganz fröhlich mit Streichern gespielt wird. Mhm. Ja, fantastisch.
Man muss auch sagen, die Aufnahmen, die sie im Greenscreen zeigen, wo halt die Landschaften sind, sind auch sehr schön. Also die haben für Fantasia eine schöne Zusammenstellung an Luftaufnahmen von Landschaften genommen. Weil man das Gefühl hat, manche davon, klar, also die sind ja zum Großteil einfach auf der Erde. Also ist ja nicht, das ist dann wirklich nicht mehr Studio. Das ist dann wirklich einfach nur Helikopter irgendwo drüber geflogen. Und da haben die aber eine gute Auswahl getroffen, glaube ich, an entweder verschiedenen Kontinenten oder irgendwas, was abwechslungsreich genug ist, so dass man wirklich das Gefühl hat, dass man durch eine große Welt fliegt.
Auf jeden Fall.
Die Landschaften, die übrigens so ein bisschen mehr Fantasy sind, die sind natürlich tausendmal besser, ehrlich gesagt, noch als die, wo man drüber fliegt. Ein paar davon sehen einfach so richtig schlimm aus, wie so 90er Jahre Airbrush auf so Vans. So mit Sonnenuntergang und Lila und sowas.
Sollen wir dann auch mal über die traurigen Szenen reden? Weil es gibt ja durchaus, ich finde eigentlich zwei sehr, sehr traurige.
Ich hätte sonst jetzt noch was gelobt?
Vorher? Ich finde die traurigen Szenen nicht will durchaus auch loben.
Ja, das ist doch auch deine Lieblingsszene vielleicht, ne? Die eine.
Welche von beiden?
Sehr, sehr großen Händen.
Ja, es gibt ja erstmal relativ früh im Film, weil Atreyu hat ein treues Pferd, einen weißen Schimmel, Artax, mit dem er auch am Anfang ganz viel noch durch viele Landschaften reitet, auch durch eine Wüste. Das muss richtig verrückt sein, wie die diesen Kinderschauspieler und dieses Pferd irgendwie in eine Wüste gekriegt haben. Ja. Ich hoffe, dem Pferd geht's gut, ehrlich gesagt. Aber das Pferd musste dann noch eine sehr viel schlimmere Szene für das Pferd drehen. Aber eine Szene, die mich bis heute auch sehr berührt, nämlich, ich glaube, alle, die den Film als Kind gesehen haben, wissen, wovon ich rede, nämlich, um die uralte Morla zu finden, muss sich Atreyu in die Sümpfe der Traurigkeit begeben. Und Artax ist von dieser Traurigkeit einfach zu sehr überwältigt und weigert sich irgendwann weiterzugehen und fängt an, im Sumpf zu versinken. Und Atreyu versucht alles, ihn zu motivieren. Das dauert auch wirklich unangenehm lange, bestimmt 2 Minuten. Aber Artax bleibt einfach stehen. Er sträubt sich weiterzugehen und wir sehen, wie er immer langsam tiefer in den Sumpf versinkt. Kurz bevor der Kopf einsinkt, macht es auch einen Schnitt und wir sehen danach nur noch, wie Atreyu weinend vor diesem Sumpfloch sitzt. Aber bis dahin ist das Pferd schon bis zum Kopf in diesem Schlamm versunken. In diesen künstlichen Schlamm, den die irgendwo in einem Studio gebaut haben. Der auch wirklich mit dem ganzen Nebel wirklich cool aussieht. Ja. Aber es ist so schlimm, weil er schreit, Artax, Artax, nein, du wirst sterben. Und dann stirbt er. Wir sind 20 Minuten in diesem Film drin. Wir haben dieses Pferd gerade kennengelernt. Und der große Krieger Atreyu und sein treues Pferd Artax. Und dann stirbt Artax einfach.
Ich finde auch so hart, dass am Ende wird halt nur so, dann gibt's halt, also das Pferd ist wirklich ungelogen fast schon mit den Ohren im Schlamm. Also das arme Pferd, das war wirklich, also höher als der Hals im Schlamm. Und dann gibt's halt einen Schnitt. Und wie du sagst, er guckt halt auf den Schlamm und dann kommen da wirklich noch so Luftblasen hoch. Ja. Und ich dachte so, wow. Okay.
Es gibt ja gerne mal so Video-Compilations oder so Listen mit die traumatisierendsten Momente in unserer Kindheit. Da ist das regelmäßig auch immer mit dabei. Ich finde ja noch die Szene, die mich viel fertiger macht, bei der muss ich auch wirklich jedes Mal weinen.
Aber ich muss auch sagen, von dem einen Mal, wo ich den Hype geguckt habe, wusste ich nur noch, dass sein Pferd stirbt und ich das furchtbar fand und dass ich Angst hatte vor dem Hund. Und mit dem Hund meine ich natürlich den Drachen.
Ach so, ganz den Gnorg.
Nee.
Du meinst Fuchu?
Ja, ich hatte Angst vor Fuchu. Ich finde, der hat sich gruselig bewegt.
Aber der ist doch ganz lieb und zwinkert immer so.
Ja, nicht. Ich weiß, ich fand es irgendwie suspekt. Ich weiß, dass der, ich weiß auch, dass mir häufiger dann gesagt wurde so, aber das ist doch der Glücksdrache und der ist so nett und die fliegen da so rum und ich nur so,
Ja, auf jeden Fall, bevor du mich so rüde unterbrochen hast, wollte ich gerade sagen, die Szene, die ich fast trauriger finde, weil die so eine Geschichte an und für sich erzählt, so nebenher, die wir gar nicht sehen. Irgendwann, wie gesagt, trifft Atreyu, nachdem er im Prinzip auch alles aufgegeben hat. Er hat das Amulett, das ihm die kindliche Kaiserin gegeben hat, verloren. Und er läuft umher und sieht den Steinbeißer. Und der Steinbeißer sitzt da und sagt nur dieses, sind das nicht große, starke Hände? Ich dachte immer, es sind große, starke Hände. Und dann so, aber mein Freund, den Nachtalb und den Winzling mit seiner rechten Ding konnten sie nicht retten. Ich habe sie festgehalten, aber das Nichts hat sie sich einfach geholt. Das ist einfach so, oh Gott, ey, dieser 30 Meter große Steinmann, der da einfach sitzt und auf seine Hände starrt und gar nicht fassen kann, dass dieses Nichts so doll ist, dass er diese kleinen Wesen nicht retten konnte. Und der dann auch ja einfach sich damit abgefunden hat, ich bleib jetzt einfach hier sitzen, bis das Nichts mich auch holt, weil wenn diese Hände nichts tun können, was kann was tun?
Und wirklich, die Szene ist so hart gut gemacht, weil er sagt, kurz bevor wir weggehen mit Atreyu, sagt er wirklich, guckt er nochmal auf seine Hände und sagt, sind das nicht große, starke Hände? Es ist so,
Ja, der ist so richtig verzweifelt. Weißt du, wir haben den Steinbeißer ja wirklich das letzte Mal gesehen, als sie sich aufgemacht haben zum Elfenbeinturm, weil die ja auch Gesandte sind, die zu dieser Konferenz geschickt werden sollten. Und das nächste Mal, als wir ihn sehen, sind die anderen beiden einfach weg und er ist wirklich am Boden zerstört. Wirklich, da ist jeglicher Frohsinn, den er vorher hatte, der ist ja ihm genommen.
Ja, ich finde, es zeigt halt sehr deutlich, dass da komplett alle Hoffnung verloren sind diesem Punkt. All is lost.
Genau, und das wird so gut abgebildet.
Ja.
Die macht die, weil ich weiß, die Artax-Szene ist ganz schlimm, finde ich auch, aber das mit diese,
die, ich die
das
auch schlimmer
mit den die Steinbeißer-Szene, die trifft mich bis heute.
Ich glaube, dass man das als Erwachsener sogar noch schlimmer findet, weil das so ein bisschen auch die Hilflosigkeit, also du kannst auch noch so gut alles durchplanen und kannst auch noch so gut alles versuchen, irgendwie Leute zu beschützen und sonst irgendwas. Am Ende hast du gegen bestimmte Sachen keine Chance. Also es trifft nochmal auf einer anderen Ebene, dieser Schmerz in der Szene. Ich glaube, als Kind ist es eher, der hat seine Freunde verloren. Schmerz.
Ja, aber das ist ja auch schon trotzdem gut rübergebracht.
Auf jeden Fall. Ich mag übrigens an dem Film, also dass die Moral von dem Ganzen, weil also ich weiß nicht, wie würdest du die Moral formulieren? Ich weiß nicht, ob ich eine schmissige Formulierung
habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es Moral nennen würde. Aber es ist ja einfach, Fantasie kann dich retten.
Auch. Genau, oder Fantasie ist auch notwendig. So, sonst
Ja, beides.
Und steht einfach über bestimmten anderen Aspekten im Leben. Genau. Das finde ich total schön. Ich weiß, das ist auch flach und jetzt, also ziemlich auch on the nose in dem Film, aber das ist ja und bleibt ja eine gute, also so ein guter Outcome für den Film.
Bastian ist ja einfach so ein bisschen ein, ja, ich möchte es freundlich sagen, mir fällt es nicht mehr, aber ist ja ein seltsames Kind einfach. Wie es Tausende auf dieser Welt gibt, wie sich jeder sicherlich mal gefühlt hat. Und ich glaube, für die ist das wichtig, dass die das deutlich ausbuchstabiert kriegen. Du magst dich manchmal seltsam fühlen, aber das ist wichtig und richtig so. Und das hat seinen Wert. Und vielleicht spürst du das nicht immer, aber das ist gut, dass du so bist, wie du bist. Das sagt der Film ja damit.
Ja, aber nicht nur das. Ich finde auch, Fantasie so hochzuhalten, sehr wichtig als Message, die wir vielleicht einfach zu häufig verlieren, wo wir in, keine Ahnung, jetzt noch mehr als in den 80ern vielleicht sogar in der Zeit leben, wo das alles vermarktet wird, die Fantasie, oder wenn es überhaupt, oder so auch so eingeschränkt wird, wir mehr Medien benutzen. Ich meine, als die vielleicht einfach, wo man nur aufnimmt, statt mitzudenken.
Das ist für Kinder, glaube ich, trotzdem nicht wahr. Aber es fühlt
sich... Ja, genau, ja, aber das...
Das ist ja aber im Prinzip auch, ehrlich gesagt, worum sich sowohl Buch als auch Film drehen. Das ist ja, die sagen ja, Fantasien stirbt gerade, dass nichts kommt, weil die Menschen nicht mehr die Fantasie haben, ja, um Fantasien am Leben zu halten. Fantasien lebt aus allen Ideen und Fantasien der ganzen Menschheit. Und ganz zum Schluss ist ja, Bastian baut ja mit seiner Fantasie Fantasien wieder ganz neu auf. Die Fantasie ist noch da. Sie musste nur quasi einmal mit so einem Fünkchen wieder belebt werden. Ich glaube, diese Botschaft ist super zeitlos. Die ist ja nicht das war ja nicht wirklich so, dass in den 80ern die Fantasie weg ist. Ja. Das haben die Erwachsenen bestimmt in den 50ern auch schon gedacht und in den, weiß ich nicht, vor 100 Jahren.
Ja, klar, das wird auch weiterhin so gehen. Aber ich finde, für mich persönlich, das ist einfach eine gute Message. Es kommt in dem Film jetzt nicht raus, aber ich finde Fantasie einfach so wahnsinnig wichtig, zum Beispiel als Problemlösefähigkeit oder um einfach auch Perspektiven von anderen einzunehmen und damit auch irgendwo ein solidarisches Miteinander zu haben. Das ist für eine Gesellschaft so wahnsinnig wichtig, Fantasie. Und ich weiß auch nicht, je älter ich werde, umso wichtiger finde ich Geschichten erzählen.
Ja, und zu der Geschichte wollte ich, weil der hat ein paar super interessante so Geschichten erzählt, wie würde man es nennen? Tropes?
Motive? Gibt's ein
gutes deutsches Wort?
Motive? Erzählmuster.
Ja, Erzählmuster, das ist gut. Ja, danke. die mir wahnsinnig gut gefallen und der Film schämt sich so gar nicht, die einfach so zu benutzen. Ja. Zum Beispiel die Reise, die eigentlich passiert, die ist eigentlich egal. Das, was wir gesucht haben, war von Anfang an da.
Ja, nämlich, genau.
Ne, das ist ja sowas, was total oft gibt. Dann dieses... das ist ein super weiter Weg, der ist unmöglich zu schaffen und dann passiert irgendwas und ja, es war dann doch ganz einfach. Das ist ja so, ihm wird gesagt, er muss zum südlichen Orakel, aber das ist 10.000 Meilen weg, das kann er gar nicht schaffen. Und dann wird er wie durch einen Zufall eben vom Glücksdrachen Fucho gerettet und dann ist einfach so, ja, das war halt Glück, weil ich bin ja ein Glücksdrache.
Und so. Das, was du sagtest, so die Reise ist egal, weil es war schon von Anfang an, sie sagt ja, also der Mensch war schon da, der musste halt jetzt nur diese da wird nochmal deutlich so,
genau,
weil die Geschichte ist einfach nur wichtig von der Reise. Nicht die Reise, die Geschichte von der Reise.
Auch das mit dem, es gibt ja den Gnorg, das finstere Wesen, das Atreyu jagt und er hat ja ganz zum Schluss, weil der Gnorg dann gar nicht mehr richtig weiß, dass er Atreyu ist, weil er auch so langsam von nichts und von seiner langen Jagd zerfressen wird, haben die ja noch tatsächlich ein längeres Gespräch, wo im Prinzip auch so, naja, dieser Quatsch, dass der überhaupt, dass das böse Wesen ist, das Nichts ist ja viel schlimmer, weil es ist weder gut noch böse, es ist nichts einfach. Mhm. So. Aber trotzdem fühlt der Gnorg sich dazu berufen, das zu machen, weil so sind Böse halt einfach in Geschichten.
Ja, und auch so ein schönes Erzählmuster ist ja einfach, dass die sich nochmal unterhalten lange.
Ja.
Auch über die Motive gegenseitig. Ja, super viele so kleine Sachen drin. Wir geraten ins Fahrwasser meiner Kritik, weil ich glaube, dass das aus guten Gründen erst ein Buch war. Weißt du, was ich meine?
Nee,
ich glaube, es funktioniert als Film, aber ich glaube, dass es noch viel stärker ist als Buch. Das wäre meine These jetzt.
Ich muss so ehrlich sein zu sagen, das Buch ist wirklich besser als der Film.
Ja, weil das ist ja, es geht ja ums Geschichten erzählen. Es geht ja um Fantasie. Es geht ja, dass du, also du selbst sollst ja in der Rolle von Bastian am Ende sein. Und wenn du wirklich selbst das Buch in der Hand hältst und dann gerade als Kind merkst, dass Bastian in die Geschichte gerät und dass Bastians Geschichte ja aber auch von jemandem gelesen wird, das ist doch so ein Moment, wo du als Kind so wirklich wie Bastian in der Geschichte des Buchs so weglegst, erstmal
im Moment. Ich finde, das aber war für mich als Kind zumindest, und gut, ich kannte den Film schon, aber so, da war diese zweite Ebene als Distanz viel indirekter als beim Film. Beim Film guckt ja irgendwann die kindliche Kaiserin in die Kamera und spricht.
Ja, an, ja, so, das sag, haben die gut gemacht.
Sag meinen Namen.
Ja.
Und im Buch, sie sagt das ja zu Bastian. Und im Buch ist mir zu jedem Zeitpunkt klar, dass sie das zu Bastian sagt.
Ja, aber sie sagt ja auch zu, also sie sagt ja über Bastian, dass Leute seine Geschichte lesen werden. Als unendliche Geschichte.
Ja.
Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das, ich glaube, das funktioniert ein ganz kleines bisschen besser als Buch. Wahrscheinlich ist die Welt auch noch mal krasser auserzählt. Klar, du sagst schon, in kurze Zeit reinpressen.
Es gibt viel mehr Nebenhandlungen, die ich, also ich glaube, diese ganze Reise, bis er bei der uralten Mauler ist, die dauert schon echt eine ganze Zeit. Und das ist hier ja in einer ganz kurzen Montage erzählt. Und zack, ist er in den Sümpfen der Traurigkeit. Aber im Prinzip müssen wir auch nicht diese ganze Reise erzählen.
Nein, der Film funktioniert. So meine ich das nicht.
Ich weiß ja auch, dass der Buchautor Michael Ende den Film nicht besonders mag. Das sei ihm ja auch überlassen. Ich verstehe seinen Kritikpunkt auch. Ganz am Ende ist nämlich einer der Wünsche, die Bastian hat beim Wiederaufbauen, dass er mit Fuchur seine Bullies erschrecken kann. Und ich weiß, habe mal ein Interview mit ihm gesehen, ein längeres. Also das habe ich auf YouTube gesehen, aber da war er irgendwo in einer Fernsehtalkshow zu Gast in den 90ern. Und dass ihn immer gestört hat, dass Fuchur, ein Wesen Phantasiens, kann nicht in die echte Welt, weil das ist einfach eine klare Grenze. Und ich dachte mir immer, das ist wirklich das Einzige, was sich am Film stört. Weil ich glaube, es gibt Sachen zu kritisieren, aber das ist ja einfach so, er hat durch seine Fantasie, die er gewonnen hat, hat er Kraft gefunden, um seinen Bullies gegenüberzutreten. Bitte, Michael Ende, verstehe Symbolismus. Ohne dir zu nahe treten zu wollen. Fantastischer Autor, du hast welche der besten Kinderbücher Deutschlands geschrieben. Ja. So, aber natürlich geht was verloren in der Adaption von Buch zum Film. Aber wir haben viel zu wenig gute Verfilmungen von Michael Ende Romano.
Ach, guck mal, das ist auch schon meine Hauptkritik. Also, was soll ich dazu sagen?
Ja.
Ist doch ein fantastischer Film. Und wenn meine Hauptkritik ist, dass das wahrscheinlich als Buch besser funktioniert hat, was man wahrscheinlich zu fast allen Verfilmungen sagen kann von Büchern. Also von daher.
Aber ich finde, dass die Stellen, die er einspart, wo er dann nicht so detailliert ist, sonst wäre das halt jetzt heutzutage würdest du es als 10-teilige Miniserie machen, die wahnsinnig viel Filmmaterial hatte.
Ja.
So funktioniert es. Ich meine, da hatte Wolfgang Petersen gerade das Boot gedreht und war deswegen zu internationaler Bekanntheit gelangt und hat auf einmal Budget bekommen, um nur ein Jahr später das auf die Beine zu stellen. Und wann passiert denn sowas? Der hat mit dem Budget, das Hollywood, nachdem sie dann an ihm interessiert waren, gegeben hat, hat er ein deutsches Kinderbuch verfilmt.
Ja, das
und
war geil.
Offensichtlich so monetär aufwendig. Ich meine, der war ja auch erfolgreich. Also der wird das, also die Produktionskosten dicke wieder eingespielt haben. Und hat man ja im Vorspann gesehen, die ganzen Leute, die da drin stehen, außer den Schauspielern, alles Deutsche gewesen. Klaus Doldinger hat die Musik geschrieben. Und fantastische Musik. Danke dafür nochmal. Hat viel gute Musik geschrieben. Aber mehr so für deutsche Produktionen dann. Ich wüsste nicht, welche Sterne nochmal richtig stehen müssten, damit sowas nochmal passiert.
Also es ist ja tatsächlich noch ein deutsches Kinderbuch von Hollywood verfilmt worden, aber das hat ja nicht so gut funktioniert.
Sag mal bitte.
Tintenherz.
Ach ja.
Von Cornelia Funke. Ja,
und ich finde den Film sogar okay, aber der
war nicht erfolgreich genug für Teil 2 und 3, was eigentlich geplant war. Und jetzt ist halt ein nicht abgeschlossener Film.
Ja, der versucht auch, der ist so sehr 0815 Fantasy. Der macht eben nicht genau das, was die unendliche Geschichte richtig macht, finde ich. Aber ich habe den auch nur das eine Mal im Kino gesehen und dann nie wieder, deswegen. An mir lag's nicht, dass es Teil 2 und Teil 3 nicht gab. Ich kann auch sonst gar nicht mehr viel zu ihm sagen. Man könnte jetzt noch über noch mehr einzelne Szenen reden, aber die meisten, wichtigsten, schönsten haben wir geredet. Es gibt natürlich noch die Prüfung mit den Sphinxen, die ich so ein bisschen, ja, die mag ich nicht so gerne, weil ich die irgendwie, ich finde die lahm gelöst.
Ja, da konnten sie sich nicht so richtig entscheiden. Also mal ganz kurz dazu, er geht durch die Sphinxen, aber er muss seine wahre Stärke finden.
Man darf keinen Zweifel haben, sonst öffnen genau, die Augen und...
Ja, und ja, wobei das mit dem Zweifel kommt ja erst danach. Das wird wirklich erst gesagt, die wahre Stärke muss man haben, aber die guckt direkt ins Herz, die Sphinx genau. oder die Sphinxen. Und ansonsten wird man halt, keine Ahnung, mit so Laseraugen erschossen.
Ja,
das klingt jetzt blöd, aber
sagen wir, wie es ist. Es sind Laseraugen. Ja. Weil wir sehen, er ist nämlich bei einem Wissenschaftler und einer Ärztin, die ein sich immer streitendes Ehepaar sind. Ist auch fantastisch.
Sehr deutsch auch.
Ja, die sind aber auch wirklich lustig. Beide sagen so witzige Sachen, so Ärzte und Wissenschaftler-Klischees. Als Atreyu den Wissenschaftler fragt, warst du schon mal da? Was? Ob ich schon mal da bin? Ich arbeite wissenschaftlich, natürlich nicht.
Und die Ärzte sagt ihm so was, es muss wehtun, sonst heilt es
sonst
nicht.
Sonst hilft es nicht, ja, genau. Und ja. Dann sehen sie schon einmal auf jeden Fall durch ein Fernrohr, wie ein Ritter in ganz strahlender Rüstung da durchreitet und dann sagt der Wissenschaftler, eine strahlende Rüstung hilft nichts. Die Sphinxen blicken direkt in dein Herz und sehen deine Schwäche.
Ja. So, und bei Atreus geht er durch und da wird auch die Schwäche gesehen, aber er rennt einfach ganz schnell.
Genau, er springt dann einfach und dann treffen ihn die Strahlen. Und dann,
okay.
Und das habe ich schon als Kind nicht verstanden. Ich dachte mir so, ja, aber das dafür, dass er das jetzt als erstes in 100 Jahren oder so geschafft hat, sagt der Wissenschaftler ja. Also, das.
Naja, vielleicht ist der Einzige ohne Übermut sozusagen. Oder
ja.
Der. Weil ich hätte jetzt auch gerne gesehen, vielleicht könnte man auch unterstellen, dass das sozusagen die Lösung ist. Ich hätte nämlich gerne gesehen, dass gerade die Stärke ist, dass Atreo weiß, dass er nicht der Stärkste ist und dass er selbst Zweifel hat und sogar ja ein bisschen auch die Hoffnung verloren hatte, weil er gedacht hat, er kommt niemals zu diesen 10.000 Meilen entfernten Orakel.
Ich hab fast das Gefühl und ich weiß genau. nicht, ob ich mich da richtig erinnere, aber das im Buch, die Sphinxen bei ihm nicht die Augen öffnen. Aber als ich verstehe, warum der Film das anders macht, weil unfassbar langweilig. Wir haben die Laserstrahlen ja schon einmal beim Ritter gesehen, also könnten wir es abhaken. Aber gut, wie willst du das Film lösen? Dann geht er einfach durchs Tor und fertig. Ich meine, gut, er sieht ja dann die ganzen Leichen, so verdorrte Skelette von seinen ganzen Vorgängern da liegen. Das geht schon auch, deswegen kriegt er ja Angst und dann erst die Zweifel und dann schießen die. Aber irgendwie, ich finde, die funktioniert nur so halb. Die finde ich ein bisschen, die finde ich, jedes Mal wieder denke ich mir so, nee, die Sphinxen sehen cool aus. Auch das ganze Tor und wie er da durchgeht, das ist vom Spannungsaufbau her gut gemacht, aber die geht nicht gut auf. Ja, das wäre mein größter Kritikpunkt, dass ich die Szene echt schwach finde.
Ja, vielleicht bleibt mein größter Kritikpunkt der O-Saft mit dem Ei.
Ab wie vielen Jahren würdest du denn Kindern empfehlen, diesen Film zu gucken? Der Film hat eine FSK von 6.
Finde ich okay, aber ich glaube, mit 8 versteht man den besser und findet den auch besser und verliebt sich auch vielleicht mehr rein.
Ich glaube auch, ich habe den tatsächlich in so einem Alter von 6 gesehen. Ja, das mit Artax war schlimm, aber das Steinwasser-Ding, das hat wirklich Narben auf meiner Seele hinterlassen. Jetzt gar keine.
Also ihr wisst es vielleicht nicht, aber der Gerald bringt es wirklich häufig, das Zitat. Ständig auch im Alltag, wo man immer verwirrt ist, fragt er, sind das nicht große, starke Hände?
Ich habe aber auch ziemlich große Hände.
Das stimmt.
Aber ja. Meine beiden Freunde damals.
Ja. Also bitte nicht im Podcast. Ja, ich glaube ab 8.
Ja, ich glaube auch. Und ja, falls ihr den als Kinder gesehen habt und jetzt deswegen Angst habt, den euren Kindern zu zeigen, eben wegen der Szene mit Artax, die ist schlimm, aber ich glaube, man kann Kindern die zumuten.
Hä, es ist doch auch wichtig für Kinder, ja. Also man, deswegen zeigt man Kindern ja Geschichten, um nochmal zu meiner Geschichten Lobhudelei zurückzukommen, ja, ist ja, dass sie, man sagt ja, also ist eine These, es gibt auch genau das Gegenteil davon, man sagt, dass sie daran halt Gefühle gut erlernen können, in einem gesicherten Rahmen.
Ja, ich glaube es auch, aber ich glaube, das ist sowas wie, das finden Leute so in der Erinnerung so schlimm, dass sie ihre Kinder davor beschützen möchten und ich glaube, so schlimm ist es nicht. Es macht was mit dir, aber wie du sagst, ich glaube auch, dass es eigentlich was Gutes. Und auch, dass man in der ersten Szene, als der Gnorch vorkommt, dass der da gruselig ist und man ein bisschen Angst hat, ist, glaube ich, was Gutes. Und später wird sich ja auch gezeigt, so schlimm ist der gar nicht, weil Atreyu schafft es, ihn zu besiegen auch. Ja. Also ich würde auch sagen, ab 8 geht der. Ohne schlimmeres Weinen funktioniert der.
Ja.
Und wenn ein bisschen Weinen dabei ist, aus Traurigkeit, wenn aus Angst dabei ist, das ist natürlich immer blöd, aber
ich glaube aus weiß Traurigkeit so genau. Wahrscheinlich, also eher.
Sind dir die Filme eingefallen, die du, falls man den mochte, auch noch gucken könnt?
Ja, also prinzipiell könnte man ja jetzt die Michael Ende Sachen empfehlen, weil ich finde zum Beispiel auch Momo eine auch, gute Verfilmung. Genau. Also, und da geht es ja auch viel um, naja, nicht so sehr um Fantasie, aber um sowas wie, was die Fantasie raubt mit den grauen Männern.
Ja, aber es ist schon trotzdem ja das Thema.
Genau. Und es gibt die kleine Schwester von, wie heißt die Schildkröte? Cassiopeia. Gibt's da auch noch? Genau. Also ich glaube, Momo auf jeden Fall.
Ich finde aber auch die beiden Neuverfilmungen von Jim Knopf.
Und natürlich die alten Augsburger Puppenkiste-Sachen.
Ja, bei denen jetzt bin ich ja. Ich
gerade überlegen, ob die vielleicht mittlerweile rassistisch sind.
Ja, eben deswegen. Ha. Also ich möchte auf tatsächlich eine Lanze brechen für die Neuverfilmung.
Ja, die Neuverfilmungen sind, nee, das kann man auf jeden Fall machen. Daumen hoch, die machen wir vielleicht auch nochmal im Podcast, ehrlich gesagt. Ausführlich. Weil ich liebe Jim Knopf und und Lukas der Lokomotivführer. Das habe ich als Kind so heiß und innig geliebt.
Ja, ich auch.
Das ist, und ich weiß
gar nicht. Die sind auch aufwendig und gut gemacht.
Ja. Der Wunschpunsch wurde ja leider, glaube ich, nicht verfilmt.
Es gab diese Serie, aber die möchte ich explizit nicht empfehlen.
Aber der Wunschpunsch ist wirklich das kürzeste Buch, glaube ich.
Das auch gut in 90 Minuten passen würde, eigentlich, ja.
Und das wird immer mal wieder bei Kindertheatern aufgeführt. Guckt euch mal um.
Das stimmt. Ja. Vielleicht kommt das ja aber auch noch. Ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl, die Jim Knopf-Verfilmungen waren auch. Zumindest in Deutschland ziemlich erfolgreich.
Kann ich mir auch vorstellen. Und der Wunschpunsch, aber ich wollte jetzt eigentlich auch nur empfehlen, vielleicht das Buch zu lesen. So ab 10 Jahren kann man das locker flockig lesen.
Es gibt jetzt ja auch so ein neues, ganz großes Buch mit sehr vielen Illustrationen, die sehr schön sind. Ich habe das auch, ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, das ganz bald zu tun.
Aber die unendliche Geschichte, ne?
Ach so, ja, ja, klar.
Ja, wovon das, weil ich gerade jetzt noch der Wunschwunsch
gesagt habe. Ach so, Entschuldigung.
Dass man das Buch ab 10, weil das ja auch so kurz ist.
Ja.
Das glaube ich, auch nochmal fast für Jüngere ist. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch schon früher als 10 Jahre. Da steht, glaube ich, ab 12 drauf.
Aber das wird das immer noch super 10. Viel in Grundschulen gelesen.
Ja, also ich glaube
wahrscheinlich steht es eh im Curriculum von euren Kindern.
Ist ein gutes Buch. Ja, also alle Michael-Ende-Sachen.
Ich würde sonst auf jeden Fall auch noch, boah, ich weiß, ich vergesse immer den deutschen Titel, aber Labyrinth von Jim Henson halt.
Mhm, ich hätte...
Eher für ein bisschen ältere Kinder.
Ja, ich hätte auf jeden Fall noch Princess Bride empfohlen.
Ja.
Weil das geht eigentlich um das gleiche Thema.
Genau, und auch mit der Außengeschichte, dass eine Geschichte erzählt wird. Ich ein bisschen anders und die Braut des Prinzen ist lustiger.
Ja.
Wo aber der hier dramatisch ist.
Ich finde das so krass ähnlich auch von der Optik. Also die Braut des Prinzen ist viel günstiger gemacht, ehrlich gesagt, als die
wahrscheinlich unendliche Geschichte. Wirklich.
Aber das funktioniert alles 1A. Also dann mögen die den auch.
Und ich finde auch, tatsächlich kann man an der Stelle nochmal den original Disney-Film von Alice im Wunderland empfehlen. Den Zeichentrickfilm irgendwie. Warum ist er aus den 50ern oder so?
Aber wie kommst du denn da drauf?
Weil es auch in so einer Fantasiewelt spielt. Ganz ungewöhnlich.
Ah, okay, ja. Ich dachte gerade so, hä?
Und natürlich der Zauberer von Oz. Immer der Zauberer von Oz.
Ja, also ich muss auch noch mal das letzte Einhorn sehen, ob man das generell noch
empfehlen kann. Das auch noch mal sehen. Aber ich mag auch, ich habe auch ein Herz für das letzte. Ich weiß, das ist einer der kitschigsten Filme, die je gedreht
wurden. Oh, kitschig ist doch schön.
Ich habe nichts gegen Kitsch gesagt.
Eben.
Also ich glaube, viele mögen keinen Kitsch.
Also, aber da haben mich auch so manche Settings aus dem Film jetzt dran erinnert, weil das so stimmt. Wie gesagt, alles, was so Airbrush auf dem Van ist, das erinnert mich auch an das letzte Einhorn. Ja, aber da haben wir doch schon einige
genannt. Ja, ja, ach, ich finde auch, das reicht. Man kann den Film, der ist bei keinem Streaming-Anbieter in der Flatrate mit drin, aber man kann den für 3-4 Euro quasi überall sich mieten. Oder man kann auch die DVD und Blu-ray für relativ schmales Geld kriegen. Am besten gucken, dass man die remasterte Fassung kriegt. Die ist auch nicht teuer. Aber ich habe gerade noch mal im Booklet von der DVD Vergleichsbilder von der DVD vorher gesehen und der VHS und der. Und die andere ist schon wirklich ordentlich grauer. Und man sollte sich selber nicht die fantastische Farbenfrohheit dieses Filmes nehmen.
Ich hatte auch das Gefühl, dass ich den in sehr viel dunkler und grauer geguckt habe, aber habe ich vermutlich auch einfach irgendwann in den 90ern.
Ja, ich glaube, die Filmrolle ist irgendwann weg gewesen oder so. Wenn ich mich da richtig erinnere, aber ich weiß es nicht mehr.
Das ist übrigens kein typischer Flohmarktfund. Also, nee, da brauchst du nicht nachsuchen.
Glaube ich, relativ lang gedauert hat, bis die DVD irgendwann überhaupt rauskam. Das ist ja so, die DVDs gibt es seit wann? In den späten 90ern. Und das kam dann erst 10 Jahre später das erste Mal auf DVD, wo es sich keiner erklären konnte, weil man wirklich gedacht hat, das ist ja ein Klassiker, dass das hätte eigentlich 2000 auf DVD erscheinen müssen. Mhm. Aber naja. Trotzdem kriegt man den auch neu für unter 10 Euro.
Ja, aber das ist ja schon, das ist ja nicht wenig. Aber ja, gut. Lohnt sich für so einen Klassiker.
Sicherlich kriegt man den, wenn man auf eBay mit einer Auktion Glück hat, auch nochmal ein Stückchen billiger.
Mhm. Dann erzähl doch noch, wo uns die Leute erreichen können und dann verabschieden wir uns schon.
Falls ihr uns im Internet sucht, dann könnt ihr uns finden unter @kifipodcast, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben auf
Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben, fang da doch nochmal an.
Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben an kifipodcast@gmx.de. Wenn du jetzt nichts mehr hast.
Nö.
Dann können wir uns jetzt
auf unsere... Dann wink mal mit deinen großen, starken Händen.
Glücksdrachen setzen und in den Sonnenuntergang fliegen.
Aber ich habe ein bisschen Angst vor Furor und vor Höhe. Kann ich einfach von unten winken?
Du darfst auf Artax nebenher reiten.
Okay. Oh, Pferde muss das sein.
Tschüss.
Tschüss.